Seminar mit Frau Susanne Russek am 5.2.2015.
Wir würden ganz langsam. Wir würden ganz gerne anfangen miteinander. Schön, dass Sie alle da seid, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Gemeindeseminar mit Frau Susanne Russek. Herzlich willkommen hier bei uns. Diesmal sind wir nicht dort drüben in unserer hübschen, kleinen, aber vielleicht dann doch kalten Kirche, sondern heute in unserem Gemeindesaal. Wir hatten letztes Mal ein ganz spannendes Thema aus meiner Sicht, Übergänge und Resilienz. Und da wollte ich einfach noch mal ganz neugierig sein, ob noch so Stichworte im Raum in Ihren Herzen schwirren und Sie die einfach in die Menge legen wollen, sodass wir da noch mal dran teilnehmen können. Einige von uns waren ja letztes Mal nicht mit dabei. Vielleicht nur in Stichworten, was liegt ganz oben auf? Was arbeitet noch in uns?
Krisis.
Die Chance.
Die Gefahr.
Nicht zurückschauen, vorwärts schauen.
Lotsfrau, nicht zurückschauen.
Hilfe zulassen.
Wie bitte?
Hilfe zulassen.
Hilfe? Oh ja, Hilfe zulassen.
Lösungsorientierung.
Das war eine der drei Haltungen. Da möchte ich auch nochmal gleich nachhaken oder nochmal die Mitte legen. Die drei Haltungen der Resilienz. Lösungsorientiert, Optimismus und Akzeptanz. Also ich lasse zu, was ist, es ist, wie es ist. Optimismus, ich sehe das, was daraus werden kann. Und lösungsorientiert, ich habe vielleicht eine Idee für den Weg dorthin. Man könnte das auch ersetzen, diese drei Haltungen, mit ganz bekannten christlichen Grundhaltungen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Liebe würde ich der Akzeptanz zuordnen. Ich akzeptiere, wie es ist. Ich kann es annehmen, weil ich das liebe, was da ist. Hoffnung habe ich. Deswegen kann ich auch optimistisch in die Zukunft schauen. Und manchmal merke ich, wie Gott Lösungen hervorbringt, wo ich keine Lösungen sehe. Und es fordert und fördert unseren Glauben. Dann können Sie sich vielleicht noch erinnern an die drei Kreise, die Komfortzone, die Lernzone und ich habe es für mich so genannt, die Panikzone. Und wie unterschiedlich man manche Situationen einordnet, was für den einen noch gemütlich und sicher ist, ist für den anderen schon bedrohlich und gefährlich und schwer. Dann wollte ich noch einmal ganz grundsätzlich sagen, vielleicht war der eine oder andere ein bisschen enttäuscht, weil es noch nicht so persönlich und auf das eigene Leben zugespitzt zuging, sondern wir einen sehr großen oder weiten Horizont an den Anfang gesetzt haben. Wir haben nicht mit uns selbst begonnen, sondern mit der Gemeinschaft, mit dem, was die Gemeinde so bewegt. Vielleicht auch ein ganz guter Punkt, bevor es ans Ego geht, schauen wir erstmal die Gemeinschaft an, in der wir leben. Damit sind wir auch schon bei dem heutigen Abend. Andere im Blick haben und dennoch gut für sich selbst sorgen. Oder mit anderen Worten, ich gebe mich in die Gemeinschaft hin und verliere mich vielleicht dabei. Andere im Blick haben und dennoch gut für sich selbst sorgen. Ich bin sehr gespannt, Frau Russek, was wir heute Abend lernen dürfen. Herzlich willkommen, wir freuen uns.
Ich war ja gerade fast ein wenig gerührt, als ich gehört habe, was bei Ihnen hängen geblieben ist. Das
freut einen einfach. Also mich freut es sehr, ne, wenn ich mitkriege, also vor allem als der Begriff Lösungsorientierung hier auch viel ist, ist schon sehr positiv. Ne? Sehr schön. Sie haben schon angekündigt, wir kümmern uns heute um Ihr Ego. Oder wir kümmern uns um unser Ego. Tatsächlich sind die nächsten drei Abende, geht es wirklich darum, was Sie auch erwähnt haben, wo ist das Gleichgewicht? Ja, das ist die Tafel von letztem Mal. Wie finden wir das Gleichgewicht zwischen uns, dass wir uns im Blick behalten, beziehungsweise den anderen, unseren Nächsten, in diesen Übergangszeiten? In diesen Krisenzeiten. Krisenzeiten, haben wir gesagt, die kommen in der Regel plötzlich. Wenn Sie sich noch erinnern, diese normativen Krisen, ne, da habe ich so unter anderem die Rente genannt oder die Pubertät oder was es da alles gibt. Also es kommt nicht von heute auf morgen. Und wir hatten die anderen Krisen, Unfälle, plötzliche Ereignisse, die uns auch bedrohen. Ne, also als wesentliche Unterscheidung. Und in beiden geht es darum, um diese gut zu bewältigen, sind wir dazu aufgefordert, unter anderem diese drei Punkte, die hier auch genannt sind, im Blick zu behalten. Und das wollen wir jetzt heute und die nächsten zwei Abende uns damit beschäftigen, wie schaffen wir dieses feine Gleichgewicht zu halten, dass wir den anderen unterstützen in einer Krise oder uns zusammen als Gemeinde und aber auch für uns gut zu sorgen. Und ich denke, wir als Christen sind da ganz besonders herausgefordert. Also das fällt mir immer wieder auf, ich weiß es auch von mir selber, da fällt dann doch immer wieder auf so dieser Punkt, ja kann ich, oder dieser Gedanke, kann ich das tun? Ist das egoistisch, wenn ich mich jetzt um mich kümmere und nicht um den anderen? Mal schauen, was Sie vor allem heute und den nächsten Donnerstag, was für neue Gedanken Sie oder bei Ihnen entstehen werden. Wir schauen also heute uns mal wirklich uns an und wie wir gut für uns sorgen können in Krisenzeiten. Und während wir letztes Mal mit Hesiod geendet haben, ne, habe ich Ihnen ja dieses Gedicht Die Stufen vorgelesen, werden wir heute uns sehr mit Bibeltexten auseinandersetzen. Also für alle, denen das lieber ist, Sie kommen heute auf Ihre Kosten. Und wir steigen jetzt gleich mal ein mit einem ganz bekannten Text. Wir lesen ihn trotzdem, also ich erzähle ihn jetzt nicht, nur wir schauen uns trotzdem mal an, was da genau gesagt wurde. Und zwar geht es um diese Erzählung oder diese Begebenheit, als Jesus gefragt wurde von den Schriftgelehrten oder von einem Schriftgelehrten, was ist das höchste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Sie wissen das alle, oder davon gehe ich jetzt mal aus, dass immer wieder versucht wurde, Jesus hier aufs Glatteis zu führen. Man versuchte, irgendeinen Punkt zu finden, wo man ihn anklagen kann. Und da gibt es ja viele Begegnungen. Er hat immer sehr klug geantwortet. Er hat nie gegen das Gesetz verstoßen, immer das Gesetz, die Regeln für uns als Gemeinschaft miteinander zu leben, betont. Aber hier hat er etwas getan. Und zwar hat er gesagt, bevor wir uns an Gesetze halten, kommt erstmal die Liebe, kommt erstmal die Beziehung, die ich lebe. Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Gott lieben. Wie wir Gott lieben, das überlasse ich dem Pfarrer Schineis, dass er mit Ihnen darüber redet, in den Sonntagspredigten oder wann auch immer. Ich werde mich heute mit Ihnen eher diesem anderen Teil, diesem psychologischen, dem etwas zuwenden und schauen, wie können wir uns selber bzw. den anderen lieben. Und das sagt Jesus dann auch weiter. Er sagt, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wir nennen es auch das Doppelgebot der Liebe. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und er sagt dann auch, handle danach und du wirst leben. Das wünschen wir uns, ne? Wir wollen Lebensqualität, das ist nicht nur in der Kirche so, sondern das ist ein Trend unserer Zeit, dass wir nicht nur über Wellness, sondern über verschiedenste Angebote versuchen, das Optimum unseres in unserem Leben rauszuholen. Und Jesus sagt hier, wenn wir danach handeln, dann werden wir leben. Es ist unglaublich, also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass in so einem kurzen Text eine ganz klare Anweisung schon gegeben ist, was wie Lebensqualität entsteht. Ich habe mal versucht, dieses Gebot in eine Gleichung zu packen, denn wir kennen es ja alle so. Ne? Gleichungen wissen Sie noch, das sind diese Dinger mit aus dem Matheunterricht, ne? Wo irgendwo ein Ist gleich ist, ne? Plus, minus, mal durch, die Grundrechenarten, irgendwo ist ein Ist gleich und dann heißt es, das, was auf einer Seite steht, ist auf der anderen Seite genau dasselbe. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, er hat gesagt, Jesus hier, das höchste und wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben. So, und dann sagt er was, und das überhören wir manchmal ein wenig, dass das zweite Gebot dem gleich ist. Also hier haben wir jetzt eine Gleichung. Ich habe es jetzt mal so aufgeschrieben hier, und das zweite wäre, nämlich sich selber zu lieben, genau so, und schon wieder haben wir eine Gleichung, in der Gleichung, wie den anderen. Das ist spannend, oder? Denn wenn wir uns das jetzt mal wirklich, wenn wir wirklich mal das so nehmen, wie das da steht, würde das eigentlich bedeuten, dass wir alle drei Arten der Liebe auf eine Ebene bringen können. Das würde bedeuten, dass Gott zu lieben dasselbe an Wertigkeit bedeutet, wie den Nächsten zu lieben oder sich selber zu lieben. Weiß nicht, schauen Sie mal, was Sie jetzt gerade spontan denken, wenn ich sowas sage, dass Gott zu lieben genauso wichtig ist, wie sich selber zu lieben. Was so spontan so in Ihnen entsteht, ne? So als guter Christ. Es ist so eine ganz feine Nuance, die Jesus da sagt, ne? Das höchste und wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben. Aber das zweite ist ihm gleich. Und da kommt keine Unterscheidung mehr dazu. Ich möchte heute mit Ihnen schauen, wie geht es, was ist Liebe eigentlich? Das ist ein ganz verbesserter Begriff und da könnte ich uns jetzt auch philosophisch hier, denke ich, angeregt unterhalten. Was ist denn dieser Begriff Liebe? Und das werden wir auch ein bisschen tun, aber viel praktischer. Und ganz interessant ist, wenn man sich dieses Wort Liebe, wenn man das mal anschaut, etymologisch, also von seiner Wortherkunft und von seiner Bedeutung her, dann kommen wir eigentlich zu dem Begriff Beziehung. Beziehung und Liebe, das sind, also ich möchte nicht sagen Synonyme, aber die sind wortverwandt. Das heißt, in Beziehung treten bedeutet so viel wie lieben. Und es ist interessant, wir haben drei Ebenen, wir haben drei Möglichkeiten, als Menschen in Beziehung zu treten, nämlich zu uns selber, ne? Wir haben mit uns selber eine Beziehung, zum Nächsten, da unterscheidet jetzt die Soziologie noch die Natur, also die Umwelt kommt da noch dazu, und wir haben eine dritte Ebene, und die ist zu einer transzendenten, uns übergeordneten Macht. Darin sind wir verankert und es ist ganz interessant, hier zu schauen, genau diese Ebenen benennt Jesus. Und er geht noch weiter und sagt, nimmt unsere Ganzheit dazu. Er sagt, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist, Gemüt und unserem Herzen. Also der Geist, das Gemüt, der Verstand, es gibt unterschiedliche Auslegungen hier auch. All das, alle diese Bereiche, mit diesen Bereichen können wir in Beziehung treten mit uns selbst, mit anderen Menschen und mit einer uns übergeordneten Macht, von uns unabhängigen Macht. Die meisten, denke ich, die hier sind, bezeichnen diese übergeordnete Macht personal mit Gott, also als persönliche Beziehung. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, dieser Begriff des Liebens. Also das machen wir jetzt ganz praktisch. Und da würde ich Sie jetzt gleich mal bitten, so an den Tischen, die Sie sitzen, sind natürlich jetzt recht große Runden, vielleicht teilen Sie sich noch mal so halb auf, dass Sie so 3, 4, maximal 5 Personen in der Gruppe sind. Und bitte unterhalten Sie sich mal darüber, wie zeigen Sie einem anderen Wesen, dass Sie es lieben? Wie drücken Sie das aus? Wie drücken Sie aus, ich liebe dich oder mich? Ja, also diese unterschiedlichen Beziehungsebenen dürfen Sie schon mal reinnehmen, aber konzentrieren Sie sich ruhig mal auf, also tatsächlich auf ein Wesen, also jemand, ein Gegenüber, das da ist. Wie drücken Sie Liebe aus? Haben Sie es verstanden? Okay.
Haltloses Helfen.
Okay. Okay.
Zuwenden.
Zeit.
Alles von ihm wissen wollen, kennenlernen wollen.
Ich habe Interesse an dem anderen. Ich will ihn kennenlernen. Will was von ihm wissen.
Zuhören.
Zeit schenken.
Blumen. Das sagt ein Mann. Das sagt sehr viel.
Ja. Gut, sind Sie schon länger verheiratet, oder? Gut,
miteinander kommunizieren und das Leben teilen.
Ja, genau, also das Leben teilen miteinander.
Aufmerksamkeit
durch zum Beispiel Blumen, ja. Aber auch durch Zeit, also ganz praktische Dinge, Geschenke, aber auch Immaterielles. Okay. Schauen wir, ich habe Ihnen auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ne? Wie man einem Menschen zeigt, dass man ihn liebt. Aber es sind auch nur Ideen. Ne? Sie haben es gesagt, ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich schenke ihm Aufmerksamkeit. Genau das, was Sie gesagt haben. Ich suche seine Nähe oder ich vermisse ihn auch, wenn er nicht da ist. Oder sie, ne? Also die Person einfach. Ich mache ihm Geschenke, tue ihm Gutes, zum Beispiel auch das Helfen. Ne? Ich denke an ihn. Ja, dran denkt jemand, der ihnen wichtig ist, den sie lieben, an den denken sie. Der ist präsent, auch wenn er nicht anwesend ist. Ich fühle oder ich leide mit ihm. Ich will Schönes oder Wichtiges mit ihm teilen oder auch das Leben mit ihm teilen. Also es sind einfach auch nur ein paar Gedanken. Ich denke, Sie haben sich ausgetauscht und wissen in etwa, um was es geht, wie wir Liebe zeigen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die tun das ganz vorbehaltlos. Wissen Sie, wer das ist?
Kinder.
Die machen das. Kinder sind unglaublich, wenn sie jemanden lieben, wenn sie jemanden mögen, das auch zu zeigen. Wirklich vorbehaltlos, ohne sich einen Kopf zu machen. Ja? Die sind einfach, also finde ich ein absolutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Jesus das auch gemeint hat, vielleicht ein Teil, wenn ihr nicht werdet. Ne? So dieses Vertrauen, dieses vorbehaltlose Vertrauen einem anderen Menschen gegenüber, ohne Angst, das zu zeigen oder auch zu leben. Kinder lieben sich selber auch sehr. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Genau, das ist ein Phänomen, oder? Und wir alle waren mal Kinder. Und irgendwie, wenn Sie sich mal vorstellen, hier, also es ist jetzt eine Fotomontage, das ist so ein Kind, bis zum alten Menschen oder bis zum reifen Menschen, da passiert irgendwie was. Kinder würden hier nicht sitzen und sich Gedanken darüber machen, wie liebe ich mich. Die machen es einfach. Irgendwas passiert im Laufe unseres Lebens, dass uns das abhanden kommt oder dass es schwierig wird, dass wir in so Konflikte kommen. Wem gebe ich denn jetzt den Vorrang, mir oder dem anderen, und wie zeige ich es ihm? Und es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ganz interessant, und wir werden uns da jetzt auch gleich Gedanken drüber machen, wo kommt uns das abhanden, beziehungsweise wie lernen wir das? Einfach, da gehen wir jetzt ein Stück in die Entwicklungspsychologie. Vorher möchte ich Ihnen aber noch ein bisschen Appetit machen, dass es sich wirklich lohnt, mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn tatsächlich werden wir aufgefordert in den Sprüchen, dass wir unser Herz, ja, da kommt ja diese Liebe, dieser Wunsch nach Beziehung, das ist ja irgendwo, wo auch immer dieses Herz sitzt, ja, diese Gesamtheit unseres Seins, da fließt das Leben raus. Das ist der Quell unseres Lebens, unserer Lebenskraft. Und wenn Sie vielleicht erkennen, Sie das hier, das ist eine Hyazinthenzwiebel. Genau. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, die steckt da einfach so in der Erde. Die muss man glaube ich gar nicht in die Erde setzen. Ne? Die braucht irgendwie nur Wasser. Irgendwie so geht es auch. Ne? Und dann passiert was ganz Irres, dass aus dieser unscheinbaren Zwiebel, dieser vertrockneten Zwiebel, auf einmal sowas entstehen kann. Amaryllis, danke. Da war was. Das sind die anderen, gell? Die, so
die kleinen Löchchen.
Okay, ich verwechsel manchmal die Blumen. Ich bin immer erstaunt, was trotzdem in meinem Garten wächst. Okay. Unser Herz, alles ist da, und es geht nur darum, mit diesem Bild die Umgebung so zu schaffen, dafür zu sorgen, dass dieses Leben, was da angelegt ist, sich entwickeln kann. Das ist unsere Aufgabe, ja, dafür zu sorgen, dass das, was in uns ist, dass sich das entwickeln kann. Und jetzt schauen wir mal, wie das sich so im Menschen, wie der sich zu diesem Liebeswesen hin entwickelt, zu dieser Fähigkeit, auch sich selber zu lieben oder den anderen zu lieben. Und dann gucken wir im anderen Schritt, wo ist uns das abhanden gekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Gesunden, einfach zu einer ganz normalen Entwicklung über. Und dazu schauen wir uns einen Menschen an, Erik Erikson heißt der. Der heißt wirklich so, Erik Erikson. Und er, für die Pädagogen auch hier, er ist ja Entwicklungspsychologe gewesen und hat vor allem in den 50er und 60er Jahren geforscht, wie entwickelt sich ein Mensch, also jetzt nicht motorisch, sondern psychosozial, also in der Beziehung, in der Interaktion mit anderen Menschen. Und er hat gesagt oder hat festgestellt, das war bahnbrechend für die 60er Jahre, er hat gesagt, ein Mensch entwickelt sich von der Geburt bis zum Tod. Er hat nicht gesagt, wie es damals üblich war, irgendwo erreichen wir ein Plateau, plätschern da drauf rum und zack, ist es vorbei. Sondern er hat gesagt, jede Lebensphase, und da wären wir schon wieder bei den Stufen, jede Lebensphase hat eine bestimmte Entwicklungsaufgabe, eine Entwicklungskrise, hat er die sogar genannt, die es zu bewältigen gilt. Er hat 8 davon definiert, und wir schauen uns jetzt die ersten 3 an. Die sind für unser Thema entscheidend oder sind jetzt hier relevant. Die erste Entwicklungsaufgabe, die ein Mensch hat, ab dem Moment, wo er geboren wird, ich würde sogar sagen, es fängt schon früher an, aber das kann man nicht beweisen, ja, also nicht wissenschaftlich beweisen, ist der Erwerb des sogenannten Urvertrauens. Also Erikson spricht nicht vom Vertrauen, sondern von einem Urvertrauen. Und er beschreibt es so, Sie müssen sich vorstellen, ein Mensch wird geboren und ungefähr im ersten Lebensjahr hat dieser Mensch keine andere Aufgabe, als dieses Vertrauen zu erwerben. Und entweder es gelingt oder es gelingt nicht. Wobei, das ist jetzt nicht schwarz-weiß, sondern man kann eher sagen, es gibt da einen bestimmten Grad. Ja? Also je besser er das entwickelt, desto besser für sein weiteres Leben. Und es geschieht einfach dadurch, wenn Sie sich so ein Baby vorstellen, wie teilt sich das mit? Genau. schreit. Genau, und was machen wir? Was, wir lassen schreien? Können wir jetzt auch diskutieren? Wir gehen hin und wir hören und kriegen das immer besser auch im Laufe der Zeit mit, was dieses Kind ausdrücken möchte, was ihm fehlt. Ja? Und dann geht die primäre Bezugsperson, so heißt die ne, bei Eriksen, also bei uns ist es meistens Mutter oder Vater, die gehen dann dahin und stillen dieses Bedürfnis. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wird gestillt, also tatsächlich Hunger wird gestillt, es wird aber auch geschmust, rumgetragen, Windeln gewechselt, lauter körperliche, existenziellen Bedürfnisse werden gestillt. Dieses Kind kann nicht warten in dieser Zeit, also wir alle, ne, konnten nicht warten, sondern das Bedürfnis musste sofort gestillt werden. Ja, ne, die gute deutsche Mutter. Tatsächlich, ich schiebe das jetzt nur mal ein, es ist jetzt nicht wirklich für unser Thema relevant, aber wenn wir hier doch eine große Altersspanne auch haben, es gab tatsächlich in den 1930er Jahren ein Buch, ich bin mir jetzt nicht sicher, es war irgendwo da, aber ich meine, es war so Ende der 1930er Jahren, hat eine deutsche Frau und später auch Ärztin ein Buch geschrieben, die gute deutsche Mutter. Und da drin stand, wir lassen die Kindlein schreien. Und das ist etwas, da bin sogar ich noch, im 68er Jahrgang, von meiner Mutter, es war nicht so ganz klar, lässt man ein Kind schreien oder nicht? Ja? Verzieht man ein Kind, wenn man sein Bedürfnis sofort stillt? Wir wissen heute, das war Propaganda. Denn der Mensch sollte tatsächlich emotional stumpf gemacht werden. Dieses Buch wurde bis in die 70er Jahre noch verlegt.
Nee.
Ja.
Meine Schwiegermutter hat mir auch gesagt, dass die Kinder schreien wegen dem Hunger, damit sie sich an einen Rhythmus gewöhnen.
Genau, das kommt aus diesem Buch, das kommt da raus. Und da können wir unseren Müttern, ob sie es glauben oder nicht, gar keine Vorwürfe machen, die haben es einfach gelesen und haben es geglaubt. Das war das Standardwerk damals. Ja, wir wissen heute, das schiebe ich jetzt einfach mal so ein, ne? Das dürfen Sie jetzt mitnehmen, den Gedanken. Ein Mensch, der hier lernt, mein Bedürfnis, wird sofort gestillt. Und es ist ganz schön, auch im Psalm 22 wird auch das beschrieben, an den Brüsten meiner Mutter lehrtest du mich vertrauen. Ja, also hier wird es sogar aufgegriffen, oder können wir das aufgreifen, je besser es gelingt, dass ein Menschlein, also in diesem ersten Lebensjahr, dieses Vertrauen bildet, weil seine existenziellen Bedürfnisse gehört werden und sofort befriedigt, desto stärker, ein stärkeres Fundament an Vertrauen, an Wärme, an Optimismus wird er ins Leben mitbringen. Und es geschieht tatsächlich durch die Liebe der primären Bezugsperson. Ich habe hier die Eltern genommen. Ja? Und ich bringe das jetzt in eine Metapher, in eine Pflanze, in die Wurzel, wir können es vergleichen mit den Wurzeln. Ja, die Wurzeln, die sind unterirdisch einer Pflanze, die sind nicht sichtbar und die werden hier gebildet, die Qualität der Verankerung im Erdreich. Ja, ein Baum gewählt, das ist ja auch ein Bild, das immer wieder ein biblisches Bild ist, dass unsere Wurzeln tief sein sollen. Ne? Das macht uns unabhängig von dem, was um uns herum ist. Dieses Menschlein bleibt aber nicht auf dieser Stufe, sondern wir kommen zur nächsten Entwicklungsstufe nach Eriksen. Und das ist die sogenannte Phase der Autonomie oder der Unabhängigkeit. Und das ist ganz interessant, was geschieht denn so nach einem Jahr motorisch bei unseren Kindern?
Zugreifen. Sie machen sich selbstständig.
Ja, wie machen sie das? Was passiert denn da? Wie entwickeln die sich plötzlich?
Sie krabbeln.
Sie krabbeln, ne? So mit 8, 10 Monaten beginnt es schon. Sie fangen sich an hochzuziehen, sie fangen an zu laufen und sie werden unabhängig. Sie werden sauber, sie fangen an Kontrolle auch zu kriegen, ist der Anfang natürlich. Sie werden autonom, sie werden unabhängig von uns. Wir sprechen ja auch von der zweiten Entbindung. Das heißt, unser Kind... Was kriegen wir sonst so mit, abgesehen von der motorischen Entwicklung, was passiert so mit anderthalb?
Der Wille.
Der Wille kommt, da war gerade noch ein Begriff. Der Trotz kommt, die Trotzphase. Yeah. Na, das ist eine schöne Zeit für alle Eltern und Großeltern. Die lieben wir. Die ist unglaublich herausfordernd. In dieser Zeit geschieht Folgendes. Unser Kind, während es in dieser ersten Phase hier mit uns richtig eng verbunden ist, muss es auch sein, um sich entwickeln zu können, symbiotisch verbunden. Es merkt gar nicht, dass es sich hier um zwei Personen handelt. Es schreit und Mutter reagiert. Das ist mein verlängerter Arm eigentlich. Ja. Geschieht jetzt in dieser Phase die Lösung dieser Symbiose. Das heißt, das Kind muss da rausgehen, weil es sich weiterentwickelt. Deswegen sprechen wir von einer zweiten Entbindung. Auch hier bei der ersten löst sich das Kind ab von diesem Rundumversorgpaket, geht in die Selbstständigkeit ein Stück und jetzt noch mal mehr. Was hören wir in dieser Zeit für Wörter von unseren Kindern oder Enkeln?
Nein.
Ja. Ich sag ja, ne? Nein. Genau, wir hören nein. Was hören wir noch?
Selber.
Ich alleine. Meins. Ja, das sind alles so Wörter. Merken Sie was? Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema beschäftigen. Selbstliebe. Ha? Unser Kind liebt jemand in dieser Zeit wie kein zweiten, nämlich sich selbst. Ich bin der wichtigste Mensch im Universum. In dieser Zeit können Kinder auch nicht teilen. Sie müssen hier tatsächlich ich und meins sagen und es behalten und behaupten. Das gehört alles zu dieser Zeit dazu. Und es ist ganz spannend, weil stellen Sie sich mal vor, dieses Kind ist ja total abhängig von den Eltern. Es meint nur, es wäre es nicht mehr. Und das ist eine unglaublich mutige Entwicklungsphase, also für das Kind, sich von diesen Menschen, die so groß sind und von denen es abhängig ist, von deren gut meinen, zu denen zu sagen, nö. Also da denkt man als Eltern nicht dran, wenn man in der Phase ist. Wir schauen uns das jetzt etwas theoretischer mal an. Ne? Da fangen wir an zu kämpfen mit unseren Kindern. Es ist eine Zeit, da geht es um Macht. Da geht es um, ich habe Macht und gleichzeitig spüre ich Ohnmacht. Weil da jemand ist, der sagt, stopp. Der mir Grenzen setzt, also hoffentlich. Die ganz, ganz spannende Phase, ich sage hier immer, da wird der Neinmuskel, wird hier trainiert. Diese Muskulatur der Selbstständigkeit, der Selbstliebe, die wird hier trainiert. Und ich finde tatsächlich auf dem Boden des Vertrauens statt. Wie sicher bin ich, dass ich weiß, dass Mama und Papa mich lieb haben? Das ist ganz spannend. Wir schauen uns die dritte Phase an. Ups, das hatte ich vergessen. Das ist in dieser Zeit. Ne, dieses Nein ist von Uli Stein. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. War so in 80er, 90er. War das der Hit. Ich hatte es auf dem Auto. Auf meinem ersten als Aufkleber. Dagegen, egal was kommt, ich bin dagegen. Ich gehe demonstrieren, völlig wurscht. Das fängt hier an. So, wir gehen zur dritten Phase. Unser Kind hat jetzt gelernt, Nähe auszuhalten, hier tatsächlich, aber auch hier sich selber zu lieben. Das heißt, in dieser Zeit, wo ich sage und meins, auch Distanz auszuhalten, Nähe und Distanz aushalten. Und jetzt geht es in die dritte Phase und das ist in der Regel die Zeit, wo ein Kind in den Kindergarten kommt. Jetzt fängt es an, tatsächlich mit anderen zu spielen. Das ist die Erikson nennt es Initiative, diese Phase, kommt vom lateinischen Initium, hineingehen in Beziehungen. Und jetzt wende ich das an, was ich gelernt habe auf den anderen. Und wir können es auch vergleichen mit den Früchten. Ne? Die sind sichtbar. Ich erkenne die Qualität eines Baumes an seinen Früchten. Ja, ist auch sehr biblisch. In den Früchten wird man erkennen, wer wir sind, von wem wir abhängig sind, wie wir entwickelt sind. Es ist eine ruhige Zeit, es ist eine schöne Zeit eigentlich mit den Kindern auch. Die machen sich nämlich schon wieder warm für den nächsten Durchgang. Nämlich?
Die Pubertät.
Die Pubertät, genau. Genau, diese Phase hier, die gibt es nochmal und das ist die Pubertät. Also diesen Dreierschritt, den gehen wir immer durch. Wir gehen ja auch in der Partnerschaft durch. Ja, wir lieben uns, wir haben die rosa-rote Brille auf. Ja, das sichern wir uns hier. Und dann fangen wir an zu streiten. Und wir sehen alles super scharf am anderen. Und dann gehen wir, wenn wir da durch sind, nebeneinander weiter. Also es ist ein ganz bekannter Dreierschritt in Teams, überall dort, wo Menschen sich zusammenfinden. In der Pubertät machen wir das nochmal durch. Entweder mit unseren Kindern oder wenn wir uns an unsere Pubertät noch erinnern. Jetzt geht es allerdings nicht mehr darum, ob ich die Blätter abreißen darf von einer Pflanze oder eine Schublade ausräumen oder das Licht 30 Mal an- und ausmachen, was jetzt mit in der Trotzphase ist, sondern jetzt geht es um Werte. Jetzt werden unsere Kinder unsere Werte in Frage stellen. Das heißt, die gehen wieder ein Stück weg von uns. Sie lösen sich wieder ein Stück ab. Und das ist wichtig, weil die müssen irgendwann ohne uns ja hier auch klarkommen. Und jetzt werden sie uns ganz kritisch angucken und sagen, was sind deine Werte, Vater, Mutter? Bin ich dagegen? Ja? Schlecht, mache ich nicht. Oder sage ich, ein Teil ist gut, den übernehme ich und einen anderen mache ich mir dazu. Da werde ich was ganz Neues bilden. Das heißt, hier gehen unsere Kinder ein, müssen sich tatsächlich auch hier wieder sehr lieb haben. Sie sind wieder die wichtigsten Menschen in diesem Lebensabschnitt. Kennen Sie das? Die Stunden im Bad? Ja? Das ist einfach ganz wichtig, diese Zeit. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn die Pubertät überstanden ist, dann haben wir eigentlich, wenn sie gut überstanden wurde, durchaus eine schöne Zeit auch miteinander. Also auch hier kommt wieder dieser Dreierschritt. Du darfst dich so entwickeln, wie du möchtest, mein Kind. Denken Sie mal an den verlorenen Sohn. Ja. Der hat die Werte sowas von geprüft. Unglaublich. Psalm 139 ist auch ein ganz spannender Psalm zu diesem Thema. Wo der, ich weiß jetzt gar nicht, von wem ist der Psalm? Weiß das jemand? 139? Egal, also David, okay, also David. Also der den Psalm verfasst hat, sagen wir es mal so, beschreibt hier, egal wo er hingeht, egal was er tut oder sagt oder denkt, er kann nicht aus der Liebe Gottes von der getrennt werden, aus der herausfallen. Das gibt ihm eine unglaubliche Freiheit. Und jetzt übertragen Sie das mal auf Pubertät. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dann kann ich mich entwickeln, oder? Dann kann ich meinen Weg finden, kann ich mich entfalten. Dazu muss ich mich lieben in dieser Zeit. Weil ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, wie es meiner Mutter oder meinem Vater geht und ob die damit einverstanden sind. Ich kann mich erinnern, meine Schwiegermutter, also ich habe eine von der guten Sorte, muss ich sagen. wir unterhalten uns öfter und sie hat mir erzählt, sie kommt aus einer Bäckerfamilie, Schlesien, Bäckerfamilie. Und es gab nur einen Sohn, sonst waren es nur Mädchen und dieser Sohn musste Bäcker werden. Ne? War damals so üblich. Wollte er aber nie. Hatte einen ganz anderen Traum. Und der ist inzwischen auch schon fast 90 Jahre alt. Und wenn ich mich mit ihm mal so unterhalte, erzählt er das auch heute noch. Er wollte nie Bäcker werden. Tja, was wäre denn gewesen, wenn er gesagt hätte, nö. Was wäre passiert? Können wir mal so stehen lassen, oder? Jeder macht sich seine Gedanken. Ganz schwieriges Thema. Werde ich den Traum meines Vaters leben, seinen Lebenstraum, oder was ist mein Traum? Was möchte ich? Ich weiß nicht, kennen Sie diese Dame? Bronnie Ware, sie hat ein Buch geschrieben, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur ausschnittsweise mir angeschaut. Sie ist Krankenschwester und arbeitet auf einer Palliativstation. Und sie hat 5 Dinge hier sehr ausführlich beschrieben, was Sterbende, das ist ja ihr täglich Brot, was die am Lebensende, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe zu korrigieren, bereuen. Und interessant, Top 1, sie sagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Mein eigenes Leben zu leben. Wenn Menschen realisieren, dass sich ihr Leben dem Ende neigt, ist es einfach zu sehen, wie viele Träume unerfüllt verpufft sind. Die meisten der Sterbenden, die ich begleitet habe, hatten nicht einmal die Hälfte ihrer Träume verwirklicht. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt gemessen hat, ne? Und mussten mit der Gewissheit sterben, dass sie selber dafür verantwortlich waren, weil sie gewisse Entscheidungen gefällt oder eben nicht gefällt hatten. Statt auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, hatten sie das Leben gelebt, das andere von ihnen erwartet haben. Die anderen erwarten etwas von mir. Wie gesagt, irgendwie, Kinder lieben sich, die Kinder sind so fixiert auf sich und auf ihre Bedürfnisse in einer gewissen Durchgangsphase und lernen hier ganz eng mit sich und ihren Bedürfnissen in Kontakt zu sein. Irgendwo im Laufe des Lebens geht es verloren. Und jetzt sagt sie hier, das wurde ein Leben gelebt, das erwartet wurde. Wer erwartet was von uns? Die Eltern sind so die Ersten.
Die Gesellschaft.
Gesellschaft.
Die Ehepartner.
Der Partner. Verwandtschaft.
Arbeitgeber.
Arbeitgeber. Kinder.
Die Gemeinde.
Ja.
Geschwister.
Ja, denken Sie einfach an so Fragen, die einfach kommen, was passiert mit den Eltern, wie entscheiden wir uns hier oder da oder dort. Ja, das sind keine einfachen Themen und da sind viele Stimmen und es werden immer mehr, je älter wir werden, ne, sind da immer mehr Stimmen und Erwartungen, je mehr Rollen wir auch bekommen. Ich möchte Ihnen jetzt wieder eine Frage an den Tisch geben. Und zwar einfach mal zu überlegen, wo oder wem gegenüber fällt es mir leicht, Nein zu sagen. Mit Nein sagen meine ich jetzt Bedürfnisse zu enttäuschen, die ein anderer hat. Und wo fällt es mir leicht, das zu tun? Wie unterscheidet sich das? Einfach mal reflektieren Sie mal miteinander darüber. Sie dürfen natürlich, Sie sagen nur das, was Sie möchten, das ist klar, das denke ich, muss ich nicht extra erwähnen eigentlich. Einfach mal zu schauen, gibt es Situationen, wo es mir leicht fällt und andere, wo es mir schwer fällt? Was ist da der Unterschied? Oder Menschen, die es mir leicht machen, dass ich auf mich höre und andere, die das hier erschweren. Was sind das für unterschiedliche Menschen oder Situationen? Moment, und noch eine Frage. Dann im zweiten Schritt. Welche Gedanken oder Gefühle habe ich denn, wenn ich dann an mich denke und ich bin der oder die Wichtigste? Ich habe da auch Gott mit reingenommen. Mal gucken, was rauskommt. Verstehen Sie, was ich meine? Wir können zu Menschen Nein sagen, sagen, nö, mache ich nicht. Können wir das auch Gott gegenüber? Schauen wir mal. Okay, gut, ein paar Minuten dürfen Sie sich hier austauschen.
Thank you.
herausgefunden. Wem gegenüber fällt es denn, sagen wir mal an, leicht, Nein zu sagen? Oder welche Situationen sind denn einfach, wo wir Nein sagen können oder sagen können, ich bin die Wichtigste, der Wichtigste im Moment?
Also mir fällt es leicht, Menschen gegenüber Nein zu sagen, die ich sehr mag und wo ich auch weiß, es kommt zurück. Also es besteht auf Gegenseitigkeit.
Aha, also man ist auf Augenhöhe.
Ja.
Aha. Mit dem anderen, also das ist jetzt eine Waldwort, gell? Und da darf ich drauf schreiben. Okay. Also, wir sind auf Augenhöhe. Sie wollten auch was sagen?
Ich habe also so eher festgestellt, es fällt einem leichter, Nein zu sagen, wenn die Personen weiter weg sind, also nicht im näheren Kreis, also gerade.
Also tatsächlich räumlich.
Beides.
Aha.
Beides, also das.
Aha. Okay, Personen, die weiter weg sind. Sie sagen gerade noch gefühlsmäßig.
Gefühlsmäßig, weil ich weiter weg bin.
Also mehr Distanz ist. Also räumlich, aber auch emotional. Okay? Mhm. Okay. Wo fällt es noch leicht? Ja?
Ich finde es relativ leicht, Nein zu sagen, wenn ich weiß, dass der andere auch gut die Grenzen hat. Also wenn er sich auch traut, Nein zu sagen, akzeptiert er mein Nein auch leichter.
Ja, das geht so in Ihre Richtung auch. Ne? Also der andere kann es gut akzeptieren, meint, wenn ich mich jetzt so verhalte. Also Akzeptanz vom anderen in der Entscheidung, ja? Wo ist es noch leicht?
Wenn ich gute Gründe habe.
Aha, jetzt habe ich Ihr Gesicht nicht dazu. Ah, da, okay. Wenn ich gute Gründe habe, das heißt, ich begründe, warum ich das so möchte. Und dann ist es jetzt auch nicht zu entscheiden, ob der andere das versteht, sondern für sich selber. Okay?
Zum Beispiel, wenn ich von der anderen Person keine negativen Konsequenzen erwarte, durch das Nein.
Mhm. Muss ich von der abhängig sein oder nicht abhängig? Ist es wurscht?
Das ist eigentlich egal.
Okay. Okay. Also keine negativen Konsequenzen. Der ist affirmiert. Der Stift. Okay. Noch was?
Also mir fällt es leicht, wenn ich von mir davon überzeugt bin, dass es richtig ist, wenn ich in mir im Reinen bin, dann fällt es mir leicht, Nein zu sagen. Also wenn ich sage, es geht jetzt nicht fertig aus. Also wenn ich davon überzeugt bin.
Genau, also das geht aus in die Richtung, wenn ich gute Gründe habe, die ich für mich auch überzeugt bin.
Für mich, genau,
für mich überzeugt bin.
Eher schwer für mich ist es, wenn ich in einer Art der Abhängigkeit bin.
Ja. Von was? Abhängig von was?
Von der Person vielleicht. Irgendwie.
Mhm. Okay, das würde sich jetzt hier ergänzen, also im anderen Bereich, ja.
Da fällt es mir eher schwer zu sagen, nein. Also dann überlege ich schon mal vorher. Na, vielleicht geht das doch. Das ist immer so, ja.
Ja, genau. Denken Sie an Ihre Schulzeit? Wissen Sie, was ich meine, oder? So als Schüler, ne? Das muss man gut abwägen.
Ja.
Ja, ging uns allen so, ist normal. Okay. Wo ist es noch schwer? Sind wir also auf der anderen Seite?
Wenn die andere Person so hilfsbedürftig ist.
Gegenüber einer hilfsbedürftigen
Person. Wenn ich auch Verantwortung eben für diese Person übernehme, freiwillig oder mich dazu verpflichtet fühle.
Gegenüber der hier. Also ich kürze das ja ab, Sie hören es ja ab selber. Ne? Also wenn ich Verantwortung habe, jemand gegenüber. Ist es ein Unterschied für Sie, ob Sie die Verantwortung bewusst übernommen haben oder ob Sie da so reingeschlittert sind? Was für ein Unterschied?
Ja, was ist der Unterschied?
Also wenn ich zum Beispiel jetzt gegenüber meinen Kindern kann ich ein ganz klares Nein sagen und diese Verantwortung der Elternschaft, das habe ich ja frei gewählt, das fällt relativ leicht. Aber jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo ich das Gefühl habe, ja, von der Schule aus wird jetzt irgendwas erwartet oder so, da fällt es dann viel, viel schwerer zu sagen, nein, die Mira bringt jetzt die Geige nicht mit. Das passt jetzt nicht oder aus was für Gründen auch immer.
Also wenn Erwartungen so, da sind, wenn die nicht so klar sind oder...
Genau. Das finde ich eigentlich das Schwierigste, wenn es so diffus bleibt.
Also diffuse Erwartungen.
Okay. Ja. Ich denke, das gehört vielleicht noch dazu, wenn jemand einem Ehrenämter anbietet. So.
So. Wird einem das angeboten? Ehrenämtern. Das ist ja ein spannendes Thema. Das hätte ich jetzt gar nicht so aufs Tablett gebracht. Und wir lassen es mal stehen.
Ja, das ist.
Ja. Ich kann ein Beispiel in Persönliches bringen.
Ja.
Also in einer ganz schwierigen Lebenslage hat man mir ein Ehrenamt angeboten, damit ich von dieser Lebenslage abgelenkt bin. Aber dieses Ehrenamt hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Und da fiel es mir dann wirklich nicht schwer, Nein zu sagen, weil das war einfach der Egoismus von der Gegenüberseite.
Ah, okay, der Egoismus von der anderen Seite. Wie wäre das jetzt gewesen, wenn es aber Ehrenamt gewesen wäre, das total ihren Talenten entsprochen hätte und sie auch noch Zeit dafür gehabt hätten?
Das wäre ein Ja gewesen.
Ah, dann wäre es ein Ja.
Ja.
Auch wenn sie es nicht wollen.
Dann wäre es schon gegangen, auch wenn man in einer schwierigen Lebenslage ist.
Okay. Sie übernehmen auch heute wieder ein paar Gedanken mit. Ja, stellen Sie sich einfach mal vor, es entspricht völlig Ihren Talenten und Begabungen. Sie haben die Zeit dazu, aber Sie wollen nicht. Und wenn Sie es nicht machen, macht es keiner. Jetzt wird es richtig schwierig, gell? Das ist der Alltag in der Kirche übrigens, gell? In der Kirchengemeinde. Denken Sie einfach mal so an Gruppen, ja, die da nicht mehr stattfinden. Solche Geschichten. So, wessen Bedürfnis ist jetzt wichtiger? Da wird es ganz praktisch. Die dritte Frage war hier, welche Gedanken und Gefühle habe ich, wenn ich zum Beispiel jetzt in dem letzten Beispiel, was ich gerade gesagt habe, sage, nee, mache ich nicht. Müssen wir schlecht? Schlechtes Gewissen. Ja. Ganz schön schlechtes Gewissen. So, und jetzt machen wir einen Schritt zurück nochmal zu dieser Entwicklungspsychologie. Dieser Stamm, diese Selbstliebe. War das das letzte Bild? Nein? Gehen wir jetzt mal zurück. So. Dieses schlechte Gewissen. Ich sage hier, obwohl ich die Talente habe, obwohl ich objektiv betrachtet die Zeit hätte und obwohl der Bedarf da ist, sage ich nein, ich mache es nicht. Und ich begründe es auch nicht. Das ist schon fortgeschritten. Hoffentlich kriege ich nachher nicht Ärger mit Ihnen und mit dem Vorschlag. Das ist mir tatsächlich einmal passiert, da war ich in der Gemeinde, das ist jetzt schon über 15 Jahre her, wo mich am nächsten Tag der Pfarrer anrief. Und sagte, Frau Busseck, es sind schon die ersten Ehrenamtlichen abgesprungen. Das war kein schönes Telefonat. Okay, mal gucken, was hier passiert. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Wir haben genau diese Situation. denken Sie nochmal an die Krisen, die Sie auch genannt haben vor 2 Wochen. Ja, dass da Gruppen einfach nicht mehr, die Leitung wird nicht mehr besetzt. Das heißt, das ist das Aus, das ist der Tod. Oder wir opfern uns. Ja, das ist jetzt diese Entscheidung. So, und wir haben gesagt, diese Liebe zu mir selber, da steht nicht Egoismus, da geht es um Selbstliebe. Ne? Diese Liebe zu mir selber, das ist dieses Herz, ne, woraus das Leben quillt. Das entwickelt sich hier. Und jetzt ist die Frage an Sie, wir können uns alle nicht ans Trotzen erinnern von uns. Wir hören zwar von den Eltern, was furchtbar, aber das gehört halt dazu, das ist so. Aber jeder erinnert sich an seine Pubertät. Und jetzt können Sie mal überlegen, wie war denn das in der Pubertät? Wie war das, als ich sagte, ich werde nicht Bäcker, sondern ich werde Musiker? Das heißt, dein Laden geht kaputt, Vater. Das heißt, du musst ihn verpachten oder zumachen, wenn du in Rente gehst. Ich liebe nichts mehr als dich. Gehen Sie einfach mal hier in Ihre Pubertät. Wie hat die ausgesehen? Wie war das, als Sie gesagt haben, ich? Was gab es da für Reaktionen?
Die Eltern in die
Straße. Habe ich das jetzt hören müssen? Oder? Also ist das, wollen Sie das alle hören? Oder?
Ja, ich kann nicht versorgen, dass die Eltern in die Trotzphase gekommen sind. Ja, indem sie dann gesagt haben, das kann er, dass du das eigentlich machen sollst. Bäcker werden, ja?
Ja.
Genau, und dann haben die getrotzt eigentlich. Wenn du das nicht machst, dann enterbe ich dich.
Ah, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Dann entziehe ich dir deine Privilegien.
Genau.
Das ist das, was sie vorher sagten. Ne? Was passiert dann? Bin ich abhängig? Oder nicht? Oder darf ich mich entwickeln und kriege sogar noch Segen dazu? Ja? Und hier, das werden wir hier nicht vertiefen jetzt, weil das ist eine ganz persönliche Geschichte, aber für Sie, hier ist entstanden, wenn ich es noch nicht reflektiert habe, wie wir heute Nein sagen. Mit welchen Gefühlen und mit welchen Gedanken. Das ist in dieser Zeit entstanden. Durfte ich mich entwickeln? Durfte ich sagen, nein, das mag ich nicht? Nein, das will ich nicht anziehen. Nein, ich will nicht mit in Gottesdienst oder was auch immer. Völlig wurscht, ja. Wie mein Volleyballverein oder sonst was. Wie war die Reaktion der Eltern, der primären Bezugsperson? Es gibt ja auch Großeltern oder Lehrer oder wer auch immer, die für mich hier relevant sind. Wie haben die darauf reagiert, als ich nicht ihren Erwartungen entsprochen habe? Durfte das sein? Oder kam der Griff ans Herz? Ja, wenn du das machst, du bringst mich noch ins Grab. Schau mal, was dem Vater antust. Muss das sein? Oder? Sie nennen es trotzdem, finde ich jetzt irgendwie ganz witzig, den Begriff, ne, der Eltern. Also es ist einfach kein reifes Verhalten, ne? Das bedeutet es ja letztlich. Ne? Oder tatsächlich, du musst dann gar nicht mehr kommen, Kontaktabbrüche, Enterbung, was auch immer für dramatische Geschichten. Das schwarze Schaf in der Familie. Können Sie einfach mal reflektieren für sich, das machen Sie aber alleine. Wie habe ich das erlebt? Das ist heute das, wenn es nicht reflektiert ist, oder ich sage jetzt biblisch, wenn es nicht heil ist, wie wir heute Nein sagen. Und das ist ganz spannend, wenn es nicht heil ist, wenn wir nicht in Freiheit Ja und Nein sagen können, haben wir in der Regel 2 Extreme. Entweder wir sind ganz angepasst und ängstlich, wenn wir uns einfach nicht trauen, was passiert da? Das heißt, wir verleugnen uns immer wieder in unserem Bedürfnis, es tut uns nicht gut auf Dauer. Oder aber wir gehen in die rebellische Haltung und sagen, dagegen. Grundsätzlich sage ich Nein. Ja, wenn von mir einer was will, Nein. Erstmal Nein. Weil ich brauche euch alle gar nicht. Ja, das sind so die 2 extremen Haltungen. Und ganz oft pendelt man dann auch zwischen denen hin und her. Weil beides fühlt sich nicht gut an. Ja, das sind dann diese Austicker. Und dann werden wir wieder ganz sanft. Wenn wir wieder ein paar Streicheleinheiten brauchen. Uff. Ja, das ist nicht in der Mitte, das ist nicht in Freiheit. können Sie einfach mal überlegen. Schauen wir uns mal an, die zweite Frage war ja hier, welche Gedanken, welche Gefühle habe ich, wenn ich anderen oder mir selber, wenn ich anderen gegenüber Grenzen setze, also Nein sage, das heißt nicht Liebe. Mein Ja zu mir heißt, es beinhaltet ein Nein zum anderen. Und da sprechen wir von sogenannten Mythen. Mythen sind immer so Halbwahrheiten, die da entstehen können, wenn ich an mich denke. Das sind jetzt auch nur Vorschläge, aber Sie haben sie auch schon genannt teilweise. Dann bin ich egoistisch. Haben Sie vielleicht auch gehört, du Egoist. Du denkst nur an dich.
Keiner denkt an mich.
Ja, und wenn Sie das noch von der Mutter hören? Ja. Ja? Oh, Wahnsinn, ne? Okay. Wenn ich an mich denke, mich liebe, dann werden mich andere ausschließen, dann bin ich irgendwann alleine. Liebesentzug. So funktioniert keine Gemeinschaft. Mythos. Wenn ich an mich denke, enttäusche ich andere. Was ist denn da dran nicht richtig? Oder es ist doch so, oder? Ich enttäusche doch andere, wenn ich zu jemandem, der was von mir möchte, Nein sag. Gemeint ist hier die Frage, bin ich verantwortlich dafür, dass es dir gut geht? Das, so ist es gemeint, ja. Dann verletze ich andere. Ja, kann passieren. Ja, es kann passieren, aber ich bin nicht für deine Bedürfnisse zuständig. Oder auch, was Sie genannt haben, dann fühle ich mich schuldig. Ne? Das sind diese Schuldzusprachen, die ich eben gelernt habe. Du bist schuld, wenn es mir schlecht geht. Du bist schuld, wenn diese Gruppe nicht mehr zustande kommt. Du bist schuld, wenn ich die Bäckerei zumachen muss. Du bist schuld. Oder noch ein letztes. Bin ich rebellisch? Oh, ein ganz schwieriges Wort, gell? Im christlichen Bereich. Rebellion. Da bin ich rebellisch, wenn ich Nein sage. Wenn ich nicht tue, was von mir erwartet wird. Das wollen wir alle nicht, ne? Und deshalb gucken wir uns jetzt jemanden an, und zwar Jesus. Werden wir uns jetzt mal anschauen, beziehungsweise Sie dürfen jetzt gleich wieder miteinander reden. Und dürfen mal so ein kurzes Brainstorming, sage ich jetzt mal. Ich habe erst überlegt, ob ich Ihnen das ganze Johannesevangelium kopiere und dann so verteile, dass jeder so ein paar Kapitel bearbeitet, und habe dann gedacht, nö, Sie wissen so viel, also davon gehe ich jetzt einfach aus. Und jetzt würde ich Sie mal bitten, dass Sie mal überlegen, wie hat Jesus Nein gesagt? Und dass Sie verstehen, was ich meine, gebe ich Ihnen ein Beispiel dazu. Und zwar das Erste, was uns berichtet wird. Obwohl, vielleicht finden Sie noch was davor, aber was mir aufgefallen ist. Und zwar Jesus, es wird uns nichts von Jesus erzählt in seiner Jugend. Nur eine Sache. Jetzt wissen Sie schon, worauf ich raus will, gell? Sie sind jetzt ganz sensibilisiert dafür. Genau, im Tempel. Jesus, ich meine, als Zwölfjähriger, das heißt auch vom Gesetz her eigentlich ein Zeitpunkt, ein Stück der Autonomie, der Hinführung in eine andere Beziehungsebene zu Gott, vom Ritual her, macht was ganz Erstaunliches. Er bleibt im Tempel und seine Eltern ticken fast aus vor Sorge. Man muss sich das einfach mal vorstellen, es war kein Witz irgendwie. Der war weg. Und wenn sie schon mal ihr Kind verloren haben, ist es einmal passiert, das fühlt sich nicht gut an. Vor allem, wenn sie selber schuld sind. Ja, das ist sehr beängstigend. So, die finden ihn wieder. Und was sagt er? Das müssen Sie mal lesen, es ist total irre. Also wie die Eltern empfunden haben. Und er sagt ganz einfach, hey, ich bin dort, wo ich hingehöre. Und sie verstanden nicht, was er sagte. Die eigenen Eltern. Ich weiß nicht, ob ich so cool gewesen wäre. Und ob ich nur nicht verstehe, was mein Sohn mir sagt. Oder ob ich nicht anders reagiert hätte. Da hat Jesus etwas getan. Und das ist das Einzige, was uns von ihm berichtet wird. Er hat sich selber vor, in seinen Bedürfnissen, vor seine Eltern gesetzt. Er hat nicht ihren Erwartungen entsprochen. Und er hat ihnen riesen Sorge bereitet. Er hat sich gelöst. Aber ganz schön heftig. Muss uns zu denken geben. Das Einzige, was uns von Jesus berichtet wird aus seiner Pubertät. Ja? Gut, dass unsere Kinder das nicht wissen, gell? Gut. So ist es gemein. Schauen Sie einfach mal, was, wenn Sie so einfach, was Ihnen so einfällt, was Sie wissen, es muss nicht vollständig sein, wir ergänzen das miteinander. Wo erleben Sie jetzt mal mit diesem Denken, dass Jesus dann während seines Wirkens, dass er anderen Menschen Grenzen gesetzt hat? Oder sogar vielleicht seinem Vater gegenüber? Ob er das getan hat? Einfach, was Ihnen da einfällt, das heißt, er hat unter Umständen Menschen enttäuscht, er hat sie verstört. Sammeln Sie einfach mal, und jetzt sage ich Ihnen gleich eine Zeit, maximal 5 Minuten. Ja? Heftigeres gesagt. Ah, nee, ich mach's doch nicht. Ich habe es anders aufgeteilt. Aber wir gucken mal, jetzt habe ich hier. Sie merken es mal mit. Okay, also, da hat er seine Mutter zurechtgewiesen. Es war das erste Mal gleich zu Beginn seines Wirkens, hat er seine Mutter zurechtgewiesen, der Sohn. Okay, was haben Sie noch? Ja?
Die Pharisäer, da sagt er, ich aber sage euch, und dann schmeißt er alles über den Haufen, was die führenden Leute verlangen.
Immer wieder macht er das, ne? Die herrschende Autorität.
Wenn die Kinder zu ihm bringen wollten, dann hat er seine Jünger zurechtgewiesen, weil sie die Mütter ja eigentlich wegschicken wollten.
Ja, genau. Also die Jünger, die haben es nur gut gemeint. Die haben es gut mit ihm ja gemeint, ne? Ja. Ich
Ja, und das umzusetzen, das gilt sowohl für die Wandlung des Wassers in Wein, wo er eben gesagt hat, meine Schuld ist noch nicht gekommen. Ja?
Richtig.
Er wurde zuerst nicht anschieben hat wollen, der hat aber gewartet, weil er wusste, Moment, das ist noch nicht so.
Noch nicht, weil er wahrscheinlich wusste, wenn ich jetzt anfange, gibt es kein Zurück mehr, gell? Okay, er wollte den Willen des Vaters tun. Das ist diese Aufforderung, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Den Willen des Vaters für uns tun. Danke. Jetzt einfach weitere Beispiele. Ich weiß jetzt nicht, der hier.
Er ist oft in die Einsamkeit gegangen und hat die Menge, die Erwartungen an ihn gestellt hat, einfach stehen gelassen.
Richtig. Nach der Speisung, ne? Oder bei der Sturmstillung davor. Er hat sie einfach entlassen und ist weggegangen. Immer wieder. Ja?
Ja, ich wollte auch sagen, er hat sich nicht vereinnahmen lassen, ja, von dem Volk, das er liebte, sondern immer wieder die Zeit besucht, die er brauchte, um mit seinem Vater zu sprechen.
Genau, also er hat die Menschen stehen lassen auch. Er hat nicht immer alle geheilt, sondern manchmal nur viele. Ne? Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Okay, da waren noch andere Meldungen, sagen Sie es einfach.
Also Petrus, der auch ziemlich scharf ins Senke gestellt, als er eben auf dem Weg nach Jerusalem abhalten wollte, hat er ja auch gesagt, Satan, geh hinter mich. Und das zu seinem Beispiel
ist
recht knackig.
Genau, also auch weg. Wow, wir haben vorhin gesagt, er enttäuscht oder verletzt sich andere, ne?
Ja. Bei der Tochter des Jairus, da hat die ganze Trauergemeinde rausgeschmissen und ist allein mit den Eltern in das Totenzimmer oder so.
Richtig.
Im Tempel hat er die ganzen Händler rausgeschmissen.
Gewaltsam.
Gewaltsam, wütend. Ganz interessant, aber es war bedacht wütend, gell? Er hat sich vorher noch was geknüpft. Also mit so ganzem Affekt, aber mit Temperament.
Der Wüste hat sich vom Teufel nicht versuchen lassen.
Aha, auch da. Mhm, genau. Okay, wir schauen einfach mal. Ich habe, also ganz vieles, was Sie jetzt genannt haben, ist da Traube, aber anderes auch nicht. Also das sind nur Ausschnitte. Jesus als 12-Jähriger, ne? Haben wir schon gesagt. Die Versuchung in der Wüste. Dann auch Jesus in Nazareth, wo er gesagt hat, ich kann hier gar nichts tun. Ihr glaubt nicht an mich, ne, der Prophet hier. Er geht einfach weiter. Er versucht gar nichts hier zu überzeugen, sondern er sagt, okay, dann gehe ich. Ja. Da haben wir das. Und da jetzt, das ist so gut, was er da gesagt hat. Was ich zu tun habe, ist meine Sache, nicht deine. Da fehlt nur noch Mutter. Ne, irgendwie kommt uns das doch bekannt vor. Also ich hätte es gelesen, habe ich gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, wichtig, gell, diese Ablösung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich weiß, da haben wir die guten Gründe. Ich weiß, ne, was richtig ist. Ich übernehme dafür auch Verantwortung. Jesus im Tempel, das waren die Pharisäer, die dann auch gesagt haben, hey, woran können wir eigentlich erkennen, dass du sowas tun darfst? Wer gibt mir da die Erlaubnis dafür? Ja. Die Menschenmenge haben sie auch genannt. Interessant, der Lazarus, ja, da war, ich glaube, da waren andere Erwartungen. Er kam, glaube ich, 4 Tage später oder so. Ne? Und Martha kam ja auch und hat gesagt, dein Freund. Ja? Dein Freund.
Der riecht schon.
Ja. Ja? Macht man sowas mit einem Freund? Ja? Hm. Tja. Heilung am Teich Bethesda. Willst du gesund werden? Es ist eine Frage, die mich total fasziniert, auch bei den Blinden. Was soll ich dir tun? Das ist doch eigentlich offensichtlich, oder? Warum fragt er das? Da werden auch Grenzen respektiert. Vielleicht wird auch respektiert, dass jemand sagt, ich will gar nicht so viel Verantwortung, ich werde hier ganz gut versorgt. Könnte man auch spekulieren jetzt. Oder auch noch die Begegnung mit dem reichen Jüngling, wo es nicht mit ihm diskutiert und sich runterhandeln lässt. So einfach sagt, es ist so. Verkauf alles, folgt mir nach. Und er geht weg, der Jüngling, traurig. Hält er aus, oder? Er hält es echt aus, dass er jemand verletzt. Merken Sie was? Ist das? Das war dieser Mythos, ich enttäusche jemanden oder verletze, wenn ich Nein sage, es ist so. Er lässt ihm die Verantwortung auch dafür. Ganz spannend, ganz spannend. Ich wollte eigentlich mit Ihnen verschiedene Personen so machen, Mose angucken, wie hat er das gemacht und Josef und so weiter. Und in der Vorbereitung bin ich immer wieder auf Jesus gekommen und habe gedacht, nee, wir gucken uns nur ihn an. Weil er war ohne Sünde, ne? Das ist das Spannende. Und hier wirklich mal zu schauen, wie hat er das gelebt? Diese Liebe zu sich selber, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und dann gesagt, das ist alles eine Ebene. Wenn wir uns das mal hier anschauen. Wir haben gesagt, dass wir und auch Jesus, er war Mensch, ja, und das haben wir gesehen, oder sehen wir, also ich finde es faszinierend, diese Begegnung des, oder diese Begebenheit mit dem 12-jährigen Jesus, der genauso sich entwickeln musste und sagen musste, das bin ich und das sind meine Entscheidungen. Er hat es genauso gelernt, er hat genauso sich entwickelt wie wir, psychosozial jetzt, die Wurzeln, die er gebildet hat, diese Liebe zu sich selber und dann aber auch den Nächsten begegnen. Er hat sich genauso entwickelt. Und doch konnte er etwas, und das haben wir jetzt hier gesehen, mit den Menschen, wir haben gesagt, da ist es leicht, aber auch da hilfsbedürftige Menschen. Zu Thema, wie viel Verantwortung habe ich? Diffuse Erwartungen. Ich glaube, da waren viele diffuse Erwartungen. Vielleicht war er auch abhängig von Menschen, was glauben Sie? War er abhängig von den Pharisäern? Nee. Es gab immer wieder Situationen bei Jesus, wo die Menschen ihm applaudiert haben. Müssen wir mal so den Anfang lesen im Johannesevangelium. Nach dieser Weinwandlung, die waren begeistert. Und ganz schnell ist es gekippt. Und es ist immer so hin und her geschwankt. Und da waren welche, die haben applaudiert und die anderen, die haben ihn geschimpft. Ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja? Ich denke, jeder von uns kennt das. Ja? Wir sind keine Einzelwesen. Wir leben in einer Gemeinschaft. Wir müssen miteinander leben und wir brauchen einander. Und da gibt es Menschen, die applaudieren uns, sind mit uns einverstanden und andere überhaupt nicht. In derselben Situation war Jesus auch. Aber hier, tatsächlich würde ich auch sagen, ist ein gewaltiger Unterschied zu uns. Nämlich die Frage der Abhängigkeit. Ja, das ist dieses, weiß ich als Jugendlicher, ich bin geliebt, egal was ich tue. Psalm 139. Bin ich, spüre ich das, habe ich das in mir? Und unsere Eltern, genau wie wir auch, wir leben nun mal nicht im Paradies, haben ihre Macken genauso gehabt oder haben sie wie wir heute auch. Das heißt, die konnten uns diese unabhängige Liebe, egal wie wir sind, die konnten sie uns nicht zu 100% geben. Wie wir es auch nicht können, weil wir sagen, mei, wenn du das machst, was sagen dann die Leute, mei, wenn du das machst, was sagt der Oma und Opa, ja, oder ich kann nicht mehr schlafen, wenn du das tust, also die Rücksicht auf mich, das ist menschlich, das ist ganz menschlich, überall dort, wo wir in Ängsten leben, als Eltern. Und unsere Kinder werden deshalb niemals zu 100% das erleben. Das heißt, überall dort, wo unsere Kinder oder dasselbe erlebt haben, ich bin eben doch nicht frei in meiner Entscheidung, da brauchen wir Heilung. Dass wir frei werden. Dass wir hier unabhängig werden und diesen Auftrag für uns gut zu sorgen leben können. Das ist ein Auftrag von Gott an uns, dieses Geschenkleben gut zu behüten, zu entwickeln, unsere Talente zu entwickeln. Unabhängig davon, ob andere das gut finden oder nicht. Und interessant ist hier, wenn wir uns jetzt diese Wurzeln anschauen, und das ist ja der Schlüssel, wie gut sind unsere Wurzeln, dass wir tatsächlich nochmal eine Chance kriegen, überall dort, wo unsere Eltern nicht so zu 100% waren, die kriegen in der Regel einen Partner oder eine Partnerin, ne? Und die lieben uns und geben uns alle Freiheit, oder? Also da passiert schon viel Heilung. Ich weiß, beim Eheversprechen, als der Pfarrer sagte, ob wir einander zum Segen gereichen wollen. Ich wusste nicht, dass das im Eheversprechen vorkommt. Und kennen Sie diese amerikanischen Filme, wo einer nicht Ja sagt? So war unsere Hochzeit. Weil ich so schockiert war darüber, dass das eine Aufgabe sein soll. Also ich habe es sehr ernst genommen. Und der Pfarrer stand so und hat immer so gemacht. Ja, also inzwischen verstehe ich, was damit gemeint war. Da kann schon viel Segen passieren, aber auch nicht 100%, oder? Kann ganz viel heil werden, aber nicht alles. Sonst wären wir nämlich abhängig vom Partner oder der Partnerin. Aber die sind nicht Gott. Und deshalb kriegen wir noch eine dritte Chance. Nicht diese übergeordnete Macht. Ja? Wir bezeichnen sie personal mit Gott. Dieses Hören hier eben, egal was du tust, diese Liebe von mir, die geht nicht von dir weg. Die kannst du nicht, egal wie du empfindest, zerstören. Egal wie du dich entscheidest. Und interessant ist, dass Jesus genau das gehört hat, und zwar zum Anfang seines Wirkens, hat er sich taufen lassen, das war noch vor der Weinwandlung. Und er hat gehört, diese ganz tiefe Bestätigung seines Vaters im Himmel, unseres Vaters im Himmel, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, sage ich jetzt auch mal hier, an der ich wohlgefallen habe. Das ist das volle Hören. Eigentlich ist das genau das, was wir von den Eltern eigentlich hören wollen. Und das Interessante war, er hat ja noch gar nichts gemacht, gell? Einfach so. Er hat es gehört. Und interessant ist, dass er das nochmal gehört hat. Und zwar vor dem ganz großen Super-GAU. Ja, als er auf dem Berg der Verklärung, sagen wir, war, Elia und Mose begegnet ist und er hat von ihm dort gehört, welche Pläne sein Vater mit ihm hat. Das heißt, es ging auf diesen letzten Schritt zu, sein Tod. Und da kam es nochmal, du bist mein geliebter Sohn, dem meine Liebe gilt. Er ist nochmal bestätigt worden, egal was jetzt um dich herum geschieht, das ist deine Kernidentität. Die ist nicht veränderbar, die ist nicht antastbar und die macht dich unabhängig. Er hat ja dann mit Gott gerungen und hat gesagt, ich will eigentlich gar nicht. Ja, im Garten Gethsemane. Da hat er tatsächlich dann auch gesagt, nee, will ich nicht. Ich lasse es alle vorübergehen. Ja, es war dieses Ringen, bis er dann zu dem Jahr gekommen ist. Aber er hat es nochmal gehört, hat Gott da tatsächlich eine Grenze gesetzt, also sein Vater. Er hat gesagt, ich will nicht, nein. Du bist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Das ist das, was wir hören müssen. Jeder von uns, und ich sag mal, das ist die Erschöpfungsprophylaxe schlechthin, das werden wir uns ja in der nächsten Einheit dann mit beschäftigen, wie können wir dem auch vorbeugen, dass wir uns nicht erschöpfen in unserem Dienst am nächsten. Und das können wir nicht machen, das ist keine Methode. Das ist die Aufgabe von jedem Menschen in einer ganz exklusiven Beziehung mit Gott, dies zu hören. Ich bin die Geliebte, ich bin der Geliebte. Das macht uns unabhängig von den Stimmen um uns herum. Und ich möchte enden mit einem Beispiel, auch das kennen Sie, Maria und Martha. Und für mich ist das ein ganz faszinierendes Bild hier. Ich weiß nicht, ob die Farben hier so rauskommen, sonst können Sie das hier auch nochmal sich anschauen. Maria und Martha, es ist ein ganz so rotes, orange, rot-orange für die Martha, ja, voller Energie. Und da sitzt die Maria, so kühl, dunkel, blau, ja, also von den Farben her, ist ganz spannend dargestellt auch nochmal. Und Jesus kommt zu den beiden Frauen. Interessant ist übrigens, diese Erzählung kommt nach dem Doppelgebot der Liebe, mit dem wir heute gestartet haben. Da kommt der barmherzige Samariter, den schauen wir uns nächstes Mal an, das Bild für die Nächstenliebe. Und gleich im Anschluss diese Erzählung. Maria und Martha nehmen Jesus auf Gastfreundschaft. Alle Frauen hier wissen, was damit gemeint ist, oder? Okay, auch vielleicht die Männer. Mein Mann ist auch einkaufen heute. Aber ich glaube, ganz oft wissen es die Frauen ganz gut, was damit gemeint ist. Wenn ein Gast kommt und ich möchte den bewirten und ich möchte es ihm schön machen. Und es wird ja auch erwartet irgendwo, oder? Wenn da jemand kommt. Ja? Und Martha hat es auch getan.
Sitzt mit dem Zwieback voll, kommt die wieder.
Okay, Sie sind so diese unliebsamen Besucher loswerden. Genau, wollen Sie die Zwiebacktüte. Lesen Sie hier zusammen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Was haben wir vorher gesagt? Wie man Liebe zeigen? Zeit geben, zuhören. Gell? Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Geht in dieselbe Richtung, oder? Sehr gastfreundlich, ja. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, jetzt spricht sie auf einmal gar nicht mehr von Freundschaft, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ist total irre, warum macht sie das nicht selber? Sie holt sich richtig autoritäre Unterstützung, gell? Das hat sie echt geärgert.
Sie will wohl auch nicht, dass ihre Schwester böse auf sie ist. Und dann sagt sie ihr nichts und schiebt Jesus vor, der soll es sich.
Genau, der geht wieder, ne? Und sie muss ja mit der Maria weiter, sie mit den Kindern gehen, ne? Okay, was auch immer. So, und jetzt passiert was Interessantes. Sie kennen alle die Erzählung, aber wir schauen es uns ganz genau an. Jesus sagt jetzt hier, Martha, Martha, Ich habe ja gehört, es ist immer sehr bedeutsam, wenn der Name zweimal gesagt wird. Du machst dir viele Sorgen. Denken Sie mal so an Ihre Gemeinde oder an sich einfach alleine auch, boah, was da alles zu tun gibt. Ne? Und verlierst dich an vielerlei. Wir können uns ganz schön verlieren in unseren Aktivitäten, vor allem wenn wir so Macher sind. Ja, da zähle ich auch dazu. Und irgendwann drehen wir uns, ne? Und sind erschöpft. Du verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Und schauen Sie mal, er sagt hier nicht sowohl als auch. Macht er nicht. So ähnlich wie mit dem Jüngling vorher. Ist so. Sie hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Also jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, Wahnsinn. Wahnsinn. Also hier gibt es wirklich eine ganz klare Aussage. Maria setzt sich passiv, sieht es von außen aus, zu Füßen Jesu. Sie entspricht sowas von überhaupt nicht den Erwartungen der Gesellschaft oder ihrer Schwester, ja, das hatten wir vorher, diese Erwartungen, sondern sie tut etwas, was sie will. Egoismus oder Selbstliebe? Jesus sagt es richtig. Er sagt nicht, es gilt für alle Zeiten und überall. Er sagt jetzt, es ist richtig. Sie hat sich für den Mut entschieden, dass dir niemand wegnehmen kann. Diese Selbstliebe, für mich sorgen, mein Herz behüten, ganz egal, was von mir erwartet wird. Da brauche ich gute Wurzeln, ne? Wir wären am Ende für heute Abend. Man kann da ganz viel noch drüber reden und Sie sind sehr redefreudig, habe ich mit, also miteinander. Sehr schön. Ich denke, Sie dürfen noch bleiben oder ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Vielleicht hier oder natürlich auch alleine machen Sie sich mal darüber Gedanken. Sie wissen jetzt, wie das entsteht, diese Selbstliebe, wie sie uns abhanden kommt, den Erwartungen anderer entsprechen, um Liebe nicht zu verlieren. Diese Liebe brauchen wir von einer unabhängigen Macht, die es wirklich gut mit uns meint. Alle Menschen sind begrenzt, die können uns viel geben oder auch nicht, aber niemals 100%. Und dieses Quäntchen, was für den 100% fehlt, das ist bei einem mehr, bei anderen weniger, das ist unser Schwachpunkt, wo wir nicht frei sind, uns gut für uns zu sorgen. Und dieser Punkt braucht Heilung und ich hoffe, dass Sie so ein Stück zu diesem Weg heute Abend erspürt haben. Gute Gedanken wünsche ich Ihnen.
Herzlichen Dank, Frau Rusek. Ich habe ein ganz spannendes neues Wort gelernt. Wollen Sie raten, welches? Da übe ich noch dran an dem Wort Erschöpfungsprophylaxe. Wunderbares Wort. Wir machen das, was die Dame da in Blau, können wir das Bild nochmal gemacht hat. Wir setzen uns still zu Jesu Füßen. Wir setzen uns gemeinsam in die Liebe Gottes für eine kurze Zeit. Wir wissen ja, dass uns nichts trennen kann, dass es nichts Hohes und nichts Tiefes gibt, was uns von der Liebe Gottes, die erschienen ist in Jesus Christus, wirklich trennen kann. Also setzen wir uns jetzt in die Gegenwart Jesu, entbinden unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser gemeinsames Bewusstsein in diesem Moment. Ich sitze in der Gegenwart deiner Liebe. Und die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Verbindung und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bewahre eure Herzen. In der Liebe Gottes. Amen. Einen schönen Abend und gute Gespräche. Sie müssen nicht nach Hause, Sie dürfen. Das Gemeindehaus bleibt offen bis 24 Uhr. Gut. Und wir freuen uns auf den nächsten Donnerstag. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es in einer Woche. Also, und wir wechseln den Rhythmus von zweiwöchig auf einwöchig, weil wir es anders auch ausgeschrieben haben. Also, nächste Woche am Donnerstag, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis bald.